Will you come to my cottage this summer?
Meet us at the
cottage.
Cottage.
Heated rivalry.
Stupid Canadian wolf bird.
Minutenweise analysiert.
I'm not going into details.
Minute 31. Wir starten in diese Minute und zwar so, als hätte sich das jemand perfekt überlegt, diesen Podcast in Minuten aufzuteilen. Wir kommen nämlich aus der TV-Übertragung am Ende von Minute 30 beim ersten Spiel von Ilya und Shane innerhalb der Liga. Und Ilya übernimmt genau an der Minutenmarke den Text vom Sprecher und sagt dann zwei Wörter, die er noch öfter in dieser Serie sagen wird, nämlich Shane Hollander. Wir sind also quasi an dem Face-Off-Punkt. Ilya teast Shane so ein bisschen und guckt ihn durch sein Helmvisier neckisch an, wie jemand so schön in unseren Notizen aufgeschrieben hat.
Ich liebe das Wort.
Ich liebe das auch. Es ist auch schon wieder so ein tolles, tolles Wort. Und stellt dann auch die Frage, will you disappoint them? Also wirst du sie enttäuschen? Und das ist so ein bisschen der Aufmacher für diese Minute und auch für das, was dann jetzt gleich noch weiter passiert. Weil das nämlich ganz interessant ist. So Ilya, wie er sich zu diesem ersten Face-Off, was es ja nur einmal geben wird, wie sie das erste Mal innerhalb der Liga gegeneinander spielen, wie er sich da quasi runterbeugt, wie er Shane so ein bisschen mit Worten, aber auch mit Gestik so ein bisschen teast. Also er beißt sich so ein bisschen auf die Lippen und er schmatzt nicht, aber er zieht so die Unterlippe einmal rein und hat aber die ganze Zeit den Blick super starr auf Shane. Jetzt ist ein Punkt, wir hatten relativ am Anfang der ersten Folge, relativ am Anfang dieser Minuten haben wir mal darüber gesprochen, dass sich in dem Helmvisier die Crew spiegelt. Mhm. Jetzt haben wir das wieder und jetzt macht es keinen Sinn. Weil eigentlich ist das ja diese Face-Off-Situation und da hätte man das CGI doch nochmal reinschmeißen können für ein paar Euronen, um da halt die ganzen Beine, die sich im Visier spiegeln, rauszuretuschieren. Meine Meinung. Aber inhaltlich sind wir quasi super nah an den beiden im Face-Off dran und ja, bekommen quasi mit, wie dieses erste Face-Off abläuft.
Ich finde wichtig, dass du das gerade so sagst, Nele, weil ich hatte gerade eine Erleuchtung, während du es so beschrieben hast. Jetzt kommt's, Leute. Weil das die allererste Begegnung von denen ist in der Liga, ist alles, was davor passiert ist, das Summer Before. Checkt ihr?
Durchaus, durchaus. Wobei, es ist auch der Herbst bevor, ne?
Ja, es ist auch der Herbst bevor. Aber auf der Timeline eigentlich, weil ja quasi so, ja, in unserer ersten Saison und eigentlich ist das halt erst das erste Aufeinandertreffen in der ersten Saison. Ist mir nur gerade so ein bisschen bewusst geworden.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das produktionstechnisch alles in eins durchgeshootet haben.
Safe.
Weil das wahrscheinlich sinnvoller ist und auch ein bisschen geldsparender ist, zu sagen, komm, wir mieten einmal diese Eisbahn für 2 Tage und dann gib ihm. Aber ich habe jetzt noch keinen anderen, ich habe es mir wirklich nochmal explizit angeguckt, ich habe keine andere Indikation gefunden, die meine Theorie da beweist, aber es würde halt einfach nur Sinn ergeben.
Ja, auf jeden Fall, das sind die Kameraleute da.
Ja, so. Also was soll es sonst sein?
Wer läuft sonst in schwarzen Jeans und schwarzen T-Shirts auf einer Eisfläche rum?
Fair. Wir sind ja quasi in Montreal und haben eben dieses erste Aufeinandertreffen. Und die Kamera ist wirklich so, während dieses kurzen, sehr kurzen Dialogs von Ilya und Shane ist sie ganz nah bei denen. Und dann springen wir in so eine Vogelperspektive. Und ich finde diesen Umschnitt irgendwie richtig krass, weil Shane antwortet natürlich auf die Frage, ob er sie, also die Fans und alle anderen in Montreal, ob er sie enttäuschen wird, sagt er natürlich einfach no.
Weil Shane natürlich jede Frage beantwortet, egal wie rhetorisch gestellt sie war. Shane beantwortet Fragen.
Da kommen wir gleich auch noch mal näher drauf. Ne?
Er ist halt super media trained.
Ist er das schon an dieser Stelle? Ich glaube noch nicht. Weil wir sind ja jetzt noch wirklich in der Rookie-Season. Die Folge heißt ja auch Rookies. Ich glaube noch gar nicht, dass er schon so der polished Montreal Coverboy ist, der dann irgendwann mal im Verlauf der Serie wird. Ich glaube, das ist wirklich so sein inneres Bedürfnis, auf Fragen immer zu antworten.
Das glaube ich auf jeden Fall auch.
So auch so sarkastisch sie auch gestellt werden.
Das ist ja jetzt auch hier keine Situation, also keine Mediensituation in dem Sinne, sondern das ist ja Shane, wie er leibt und lebt, so, ne? Du stellst so eine rhetorische Frage in den Raum, auf die man eigentlich nicht antworten muss, aber er beantwortet sie, so wie wir es ja später auch mit gewissen Fragen zu Anzahl von Kommen während eines Spiels haben, zum Beispiel, wo er ja auch sehr literal dann am Ende antwortet. Und auch hier habe ich das Gefühl, er hat einfach das Bedürfnis, literal zu antworten. Natürlich wird der schon Mediatraining gehabt haben an der Stelle und natürlich ist Juna Hollander seine Mutter und wird ihm schon einiges beigebracht haben. Aber ich glaube, dass sich das in diesem Moment nicht so durchschlägt, sondern dass das wirklich ein Moment zwischen den beiden ist, dass wir dafür auch mit der Kamera so nah rangeholt werden.
Ich würde auch plädieren, dass eigentlich für Mediatrain spricht, er hat ja trotzdem schon Nationalteam gespielt und auch in den U-Nationalteams und da wirst du ja eigentlich auch schon gemediatrained.
Ja, aber noch, also nicht, also zum, ich kann es jetzt natürlich nur mit Fußball vergleichen, aber noch nicht so krass wie halt dann, wenn es wirklich in die A-Teams und so geht, ne? Aber ja.
Das sind ja jetzt Details. Ich finde noch gut an der Szene, bevor wir in die Vogelperspektive gehen, dass man wirklich den Mundschutz so in Shanes Mundwinkel sieht, wie er da so rausguckt. Und ich finde, das haben sie irgendwie in der Serie ganz gut gemacht, dass sie sich das wirklich vom Profisport, glaube ich, abgeschaut haben, dass die Spieler alle so ein bisschen immer diesen Mundschutz da irgendwie so rumhängen haben. Es ist natürlich ein sehr krasses Detail, aber ich finde es irgendwie voll sweet.
Ja, Ilja hat keinen Mundschutz. Und ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen wider, was in der echten NHL halt. Ich habe mich, seitdem wir mit diesem Podcast angefangen haben, doch ein bisschen mehr mit der NHL dann mal auseinandergesetzt. Also beziehungsweise bei den Olympischen Spielen gab es keine Mundschutzpflicht. Und ich glaube, in der NHL gibt es die auch nicht. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, dann halt auch wirklich so die Unterschiede zu sehen. Okay, komm, Shane Hollander passt drauf auf seine Zähne und Ilja halt nicht. Weil der hat obviously keinen Mundschutz drin, weil sonst könnte er so nicht sprechen.
Shane weiß schon, er braucht ihn noch für die Werbedrehs in Zukunft. Ja, dann kommt diese flinke die wir ja also nicht mal eine ganze Sekunde sehen, diese Perspektive von oben. Mal wieder einer dieser Momente, wo die Serie kurz vorgibt, eine Eishockeyserie zu sein, nur um dann in dem Moment wegzuschalten, wo es Eishockey losgehen würde.
Was kurz, findest du?
Ich finde, das ist an dem Punkt aber auch super wichtig, weil man sieht in dieser Sekunde eine Sache, die im Buch noch echt eine krass große Rolle spielen wird, nämlich wer das erste Face-Off gewinnen wird. Und das ist in dem Fall Shane Hollander. Man sieht, dass der Puck so ein bisschen fällt von oben runter und der Hockeyspieler, der rechts steht, das ist in dem Fall Shane, kriegt den Puck am linken Spieler, das ist Ilja, vorbei. Und dieses Ding, das jetzt quasi in unserem Score müsste es jetzt theoretisch langsam 2-2 stehen, wenn man so... Wobei, ich weiß, ich müsste auch nochmal nachhören, wo wir eigentlich mit dem Score waren.
Wo wir schon überall Punkte vergeben haben. Wo wir überall Punkte vergeben haben. Ne?
Aber das ist halt auch so, da kommen wir ja dann wirklich erst am Ende dieser ersten Episode dann dazu, wenn es dann in Richtung Las Vegas geht. Das ist ja aber auch schon wieder ein Punkt, den Shane für sich entscheidet, den Ilja nie wieder zurückholen kann, nämlich wer das erste Face-Off gewonnen hat.
Und beim Überblenden auf die Szene, die dann danach kommt, nämlich ein TV-Interview mit Shane, erfahren wir sogar, dass es nicht nur der Face-Off war, der gewonnen wurde, sondern dass auch direkt ein Tor geschossen wurde aus diesem Face-Off-Gewinn heraus. Also quasi noch der doppelte Punkt, wenn du so willst. Also er hat den Face-Off gewonnen und für seine Mannschaft wurde gleich noch ein Tor draus. Also auch da wieder super Win für Shane Hollander an dieser Stelle. Genau, wir sehen jetzt dieses Interview. Es wird uns ein abgefilmter Fernseher sozusagen gezeigt, auf dem wir dieses Interview sehen. Ich vermute, das soll uns von Anfang an suggerieren, hier guckt gerade jemand dieses Interview, den wir noch nicht sehen in diesem Moment, aber uns schon wahrscheinlich denken können, wer es gleich sein wird. Aber ist natürlich auch wieder ein geschickter Move, hier nicht einfach das Fernsehbild zu nehmen, sondern diesen abgefilmten Fernseher. Auch das werden wir in der Serie ja noch öfter haben, abgefilmte Fernseher.
Ja, und man sieht auch so eine Lichtspiegelung im Fernseher drin, die da eigentlich nicht hingehört, nämlich so ein relativ großes Viereck auf dem, also Shane Hollander steht quasi links im Bild und rechts sieht man so im Anschnitt eine Reporterin mit einem Mikrofon und dann hast du aber wirklich so einen großen viereckigen gelben Fleck, der definitiv keine normale Lampe ist, sondern eher so ein Filmequipment. Aber ich finde das ganz gut, weil das halt irgendwie...
Na,
Nee, das ist die Nachttischlampe.
Ist es die Nachttischlampe?
Ja, so eine, weißt du, mit so einem runden Schirm und der dann halt, wenn er nur eine Fläche Schatten wirft, ein Quadrat wirft oder ein Rechteck.
Hm, okay. Ja, so, also
wir werden es nachher sehen.
Ja. Wir fangen ja dann während dieses, also wir, das ist halt auch so ganz cool gemacht, weil wir sind aus dieser doch recht sehr, wir sind aus so einem gefühlten Dreiklang rausgekommen. Erstmal aus diesem Fernsehspiel, wo in Minute 30, wo die Fans den Face-Off gefordert haben. Dann diese Nahszene bei Shane und Ilya, wo wir das Face-Off quasi gesehen haben. Und jetzt sind wir halt wieder aus der dritten Perspektive, nämlich aus der Person, die auf diesen Fernseher guckt. Und gleichzeitig, während dieses Interview losgeht, fährt die Kamera von dem Fernseher zurück in Richtung der Person. Und das ist halt auch schon wieder so schön. Das macht so Spaß, auf sowas zu achten. Auch hier sieht man mal wieder diese Linse, die wir schon mal angesprochen haben, weil der Fernseher nicht komplett gerade ist, sondern halt so einen leichten Bogen hat.
Genau. Na, dann tauchen wir doch mal inhaltlich in das Interview ein, was da gerade geführt wird. Also erstmal, wichtiger Punkt, es wird auf Französisch geführt. Das hatten wir ja in so einem kleinen Moment auch schon mal ganz kurz, dass es ja für Kanada eben spezifisch ist, dass wir dort bilingual unterwegs sind, also dass es einen französischsprachigen, einen englischsprachigen Teil gibt und Shane eben beide Sprachen beherrscht und deshalb natürlich hier im kanadischen Fernsehen auch auf Französisch Interviews geben kann.
Diese Interviewszene wird von Hudson William auf Französisch gesprochen. Der kommt aus Vancouver, das heißt, er kann auch eigentlich ganz gut Französisch, theoretisch, so von dem, wie ich gelernt habe, wie in Kanada Französisch gesprochen wird, nämlich halt vor allem an der Westküste und in Quebec, also quasi einmal ganz links und einmal ganz rechts, rund um die Hauptstadtregion. Und dieses anglophone Französisch, was wir jetzt von Shane Hollander da hören, da ist sich das französische Reddit noch nicht so ganz sicher, ob sie das so cool finden. Nämlich, das hat was damit zu tun, wie diese ganze Szene weitergeht. Also dieses Interview ist so ein Postgame-Interview, in dem Shane halt erzählt, ich raff das jetzt einmal kurz, wir gehen da gleich nochmal tiefer drauf ein, dass er halt sich über dieses Tor gefreut hat und auch über den Sieg und den Face-Off-Win gegen Ilya. Und dann geht dieses Interview noch weiter und wir sehen dann halt Ilya auf dem Bett liegen und er sagt, Mr. Hollander, wie fühlt es sich an, so perfekt zu sein? Und das fucking perfect und das in fucking perfect French. Und das ist der Punkt, den französisches Reddit so ein bisschen nicht so nachvollziehbar findet, weil eben halt ein eher anglophoneres Französisch ist, was nicht dieser Québécois-Akzent ist. Der ist nämlich einfach ein bisschen, der ist einfach anders, sondern es klingt für zumindest das, was ich gefunden habe, für die französischen Reddit-UserInnen, hört es sich hier halt eher an wie jemand, der das sehr gut auswendig gelernt hat und halt gutes Sprechtraining dabei hatte, aber nicht wie jemand, der genuin gut Québécois-Französisch spricht. An dem Punkt muss ich aber ehrlich gestehen, für einen Russen,
ja eben,
der wahrscheinlich auch einiges an Französisch gehört hat, hört es sich halt wahrscheinlich wie perfektes Französisch an, was er da spricht, eben mit einem englischen Akzent. Und da bin ich so ein bisschen... Da weiß ich noch nicht, wem ich da glauben soll. So meiner Interpretation von Ilya, wie er so aufgewachsen ist, oder halt französischem Reddit.
Also ich bin total bei deiner Interpretation. Hallo, wir haben hier jemanden, der selber kein Französisch kann. Natürlich hört der da fucking perfect French, weil er sofort auf Fragen antworten kann, weil er, ne, also wir werden ja kurz danach auch eine Szene haben, wo es ihr ja nicht so leicht fällt, selber in einer Fremdsprache auf Fragen sofort zu antworten. Und Shane reagiert halt hier auf jede Frage sofort mit einer relativ professionell runtergeredeten Antwort so. Also von daher, also das ist halt seine Interpretation. Das muss deshalb nicht fucking perfect French sein, was Shane Hollander hier spricht, weil Ilya es so bezeichnet.
Ja, ich würde auch sagen, aus Ilyas Sicht macht es doch total Sinn, dass es perfektes Französisch ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher, also ich kann das jetzt nur mutmaßen aus Videoclips, die ich gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher, wie gut Hudson Williams tatsächlich Französisch kann, weil es gibt so Clips, wo sie auch auf Französisch interviewt werden und Connor Story hat ja ein Jahr in Frankreich verbracht und war ein Jahr im Austausch in Frankreich und dann antwortet er auf die Interviewfrage und Hudson ist so richtig in awe und guckt ihn so an und ist so richtig so what the fuck so mäßig. Und da hatte ich eher den Eindruck, also es ist nur so eine Interpretation von Gestik und Mimik, dass er selbst gar nicht so gutes Französisch sprechen kann, aber I don't know, das ist nur eine Mutmaßung von Clips, die ich gesehen habe, was aber dann ja die Reddit-These eigentlich untermauern würde, theoretisch. Also both is true, würde ich sagen.
Genau, zum Interview. Die Interviewerin ist ja relativ, also ich sag mal so, sie ist ein sehr sinnbildlich für das, was uns an den Medien bisher schon vorgeführt wurde in dieser Serie, nämlich die Rivalität zwischen Shane und Ilya ist das, was die Leute interessiert. Und deshalb versucht man als Journalistin, als Reporterin im Postgame-Interview natürlich rivalisierende Kommentare aus den Spielern rauszukriegen. Und sie versucht das ja mit so ein, zwei Nachfragen. Aber Shane lässt sich irgendwie nicht so richtig drauf ein. Also nicht mal auf so eine spielerische Art und Weise, wie das Ilya safe gemacht hätte, lässt er sich nicht drauf ein, sondern antwortet, nee, ach, ist egal. Also jedes Tor ist für mich gleich wichtig und ich mache das hier für mein Team und halt so Sachen, die man als Sportler so sagt. Aber er nimmt den Hype der Rivalität nicht so richtig mit.
Also das ist ja eigentlich der Beweis, dass er media trained ist, für mich zumindest.
Ja, weiß ich nicht.
Findest du?
Doch.
So, ich finde, eine mediatrainierte Person wäre doch voll drauf eingegangen.
Ja, voll.
Na, ja, weiß nicht.
Weil das doch das ist, was den Market Value der beiden ausmacht. Der würde doch dafür sorgen, das zu steigern.
Zu Shanes Image passt es eher voll, the good boy zu sein. Und es ist komplett auf einer Linie mit dem Image, das er von sich aufbauen möchte und das Yuna auch von ihm haben möchte. Dass er sich quasi hinters Team stellt. Er stellt sich nicht als diese große Einzelperson heraus, sondern er ist immer fürs Team. Er sagt ja dann quasi auch so, ich bin immer froh, wenn ich ein Tor beisteuern kann und quasi dem Team verhelfen kann zu gewinnen und so. Er macht aus sich selber halt keinen so Big Deal und ich glaube schon, dass es sehr auf einer Linie ist mit ihm und es muss in dem Moment natürlich so sein, weil es halt der komplette Kontrast zu Ilya ist. Also wir haben ja quasi schon ein Interview gesehen. Und ich finde, das fällt jetzt schon noch mal krass auf, auch wenn ich das Gefühl habe, ich sage das jede Minute. Aber es ist an sich ja auch wieder eine Spiegelszene, oder? Also zuerst sehen wir eigentlich Shane, wie er auf dem Handy einen Clip von Ilya anguckt. Und jetzt sehen wir Ilya, wie er von Shane quasi das Interview auf dem Fernseher schaut. Was ich schon sehr grandios finde, dass es da eigentlich auch schon wieder eine Spiegelung gibt. Irgendwie ist mir das noch nicht so krass bisher aufgefallen. Und ich glaube, deshalb ist diese Szene umso wichtiger, dass sie so ist, wie sie ist, weil sie halt den Kontrast herausarbeiten möchte.
Aber ich glaube nicht, dass das der Kontrast ist, der von Shane gewollt ist,
naja,
weil er media-trained ist.
Nicht zur Vermarktung. Nein, nein, nein.
Ist, sondern weil er so ist. Weil er so ein humble Golden Boy ist und das ist nicht Media Trend, glaube ich. Wirklich nicht.
Ja.
Das ist noch so wirklich dieses, ich weiß noch nicht so richtig, ich will nichts Falsches sagen, dann sage ich lieber gar nichts, weil also ich glaube, ein Media Trend Profi, also jemand, der wirklich Media Training hinter sich gebracht hat, der hätte diese Dinger verwandelt, und also diese Elfmeter verwandelt, die sie ihm da hingelegt hat an Fragen. Und zwar nicht auf diese Art wie Shane Hollander, das macht so ein bisschen naiv, einfach nur so, weiß ich nicht, sondern ich glaube, ein Eishockey-Profi auch in seiner Rookie-Season, der wirklich schon krasses Mediatraining hinter sich gebracht hätte, der hätte das zumindest so für sich gedreht und hätte das so nicht einfach so abreflektiert, sondern hätte das für sich auch nochmal nutzen können.
Aber für mich ist es kein weiß ich nicht. Also es ist schon auch eine sehr bedachte Antwort und es ist sehr... Also es ist ein sehr gewolltes Abwehren der Fragen und ich würde, glaube ich, weiterhin dafür plädieren, dass Shane eher der Typ ist, der nichts aus Boulevard zieht. Also der hat keinen Bock auf so eine boulevardeske Rivalität, der hat keinen Bock dafür, der hat halt nur Lust, seinen Sport da zu machen und er ist halt so der deepere Typ. Shane wäre so der Typ, der gerne investigative Recherchen konsumiert und so, aber er hat halt keinen Bock auf diesen boulevardesken Scheiß. Und deshalb lässt er sich da, glaube ich, nicht so drauf an, weil er gar nicht so Bock hat auf dieses Marketing, würde ich jetzt mal sagen. Wobei ich schon sagen würde, wenn man jetzt weiterdenkt, wäre er ja schon der Typ, der alles tun würde, was ihm die Liga vorschreibt. Und wenn die Liga findet, dass man sich damit vermarkten kann, dann würde er es vielleicht schon auch tun. Aber in dem Moment habe ich schon so den Eindruck, es ist so ein Moment, er möchte sich halt nicht darüber vermarkten oder über Hintergedanken könnte man jetzt nur spekulieren. Vielleicht möchte er ja auch gar nicht so in Ilya und ihn so krass ins Licht drücken, obwohl man das ja in dem Moment eigentlich auch schon nicht mehr verhindern kann. Aber ich finde schon, dass es sehr gewählte Worte sind und eine sehr gekonnte Ausweichung der Fragen. Schon so irgendwie nicht darauf eingehen.
Was vielleicht meine These noch mal ein bisschen unterstreicht, ist die Frage, die danach kommt.
Ja, ja.
Weil ich finde, man sieht so ein bisschen in den ersten Antworten, dass das so genuine, nette Antworten sind. Er hat so ein nettes Shane-Lächeln drauf und ich glaube, er freut sich einfach, dass das erste Spiel gegen Ilya so gut gelaufen ist und antwortet wirklich so from the bottom of his heart, ohne da wirklich groß drüber nachzudenken. Und dann kommt halt eben die Frage von der Reporterin, nachdem er halt diese Fragen in Richtung Ilya halt so abgeblockt und nicht wirklich beantwortet hat. Do you think you share any of the same challenges with Serena Williams and Tiger Woods? Da wird so unterschwellig die Rassismus-Sache wieder angesprochen im Sport. Er als einziger asiatischstämmiger, beziehungsweise er ist ja Kanadier, aber mit einem asiatischen, japanischen Migrationshintergrund, wie er damit umgeht. Und ich finde, man sieht so richtig im Schauspiel dann auch von Hudson Williams, wie so wirklich der Spark aus seinen Augen so ein bisschen weggeht und wie er halt immer noch nach unten guckt, aber wie halt so die Mundwinkel runtergehen und wie die Augen auch aufhören zu funkeln bei der Frage.
Ja, da macht er zu.
Ja, genau. Und das ist für mich halt irgendwie so der Punkt, warum ich noch nicht an das Mediatraining glaube. Das kommt später.
Ja, okay. In der Frage auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, es ist eine hochsensible Frage für ihn, ja. Irgendwie so. Aber er antwortet ja, also er antwortet auch sehr abblockend. Also eigentlich hat er alles dann abgeblockt, im Sinne von, was ja schon auch irgendwie, ja, keine Ahnung, er schafft es ja trotzdem, den Fragen auszuweichen und er sagt ja auch wirklich, ich denke nicht über solche Dinge nach, ich bin nur super glücklich, um für die Metros Hockey spielen zu können. Und ich weiß nicht, es gibt noch zwei Sachen, die mich extremst an dieser Frage auch beschäftigen. Erstens, dass er nur mit People of Color verglichen wird, so irgendwie. Das finde ich auch ein krasser Vergleich irgendwie so. Natürlich hat er Migrationshintergrund und das sind ähnliche Struggles, aber es ist schon auch crazy, gerade die zwei Beispiele zu nehmen. Und es ist auch irgendwie ein Gegensatz zu dem, was Yuna eigentlich von ihm möchte, finde ich so ein bisschen. Weil sie hat ja gesagt, denk an die ganzen Kids, für die du Vorbild bist. Und ich finde es nicht so eine vorbildliche Antwort zu antworten, ja, ich denke über solche Dinge nicht nach, ich bin nur super glücklich. Weil das halt so ein bisschen das natürlich verwischt, dass es auch schwierig sein könnte. Und aus gesellschaftlicher Perspektive, wie man unsere Gesellschaft so kennt, wird es auch schwieriger oder wird er auch ähnliche Challenges auch einfach haben. Und zeitgleich bin ich aber auch wieder so ein bisschen so, um kurz vorzugreifen, wir hatten es ja vorhin auch schon gesagt, ich verstehe auch Ilyas Reaktion komplett, auch mit diesem fucking perfect und so. Ich habe so ein bisschen Eindruck, ihm würden solche Fragen nicht gestellt werden. Dabei würde auf ihn ja auch sowas zutreffen, nur ist er halt white passing und hat halt noch eine Sprachbarriere dazwischen. Und ich weiß nicht, ob es halt ist, weil er immer so ein bisschen joking-mäßig unterwegs ist, dass ReporterInnen ihm so eine Frage nie stellen würde. Dabei würde es auf ihn genauso zutreffen wie auf Shane irgendwie so. Das finde ich an der Frage auch noch super spannend.
Aber wir sagen und wissen, das würde auf ihn genauso zutreffen wie auf Shane. Aber der gemeine, rassistisch sozialisierte Sportreporter denkt an Menschen, die in Anführungsstrichen, dicke Anführungsstrichen bitte, anders aussehen, wenn er solche Fragen stellt und nicht an jemanden, der aus Russland kommt und in ein neues Land gekommen ist, der aber genauso aussieht wie man selbst, ja, sondern da merkt man wirklich die rassistische Sozialisierung, die hinter solchen Fragen steht, ne? Natürlich wird hier die eine Person, die selber POC ist, mit den zwei großen schwarzen SportlerInnen der Zeit verglichen. Und nicht der als Migrant jetzt in dieses Land gekommen ist, um dort seinem Sport nachgehen zu können. Das ist ja genau die verkruckste Situation, über die wir uns allerorts aufregen und die wir aber eben, wo wir als Gesellschaft noch nicht weit genug sind, um über sowas irgendwie weg zu sein.
Ja, deshalb hatte ich auch das White Passing betont.
Ja, also deshalb. Auf deine Frage, ob das ist, was Yuna will oder nicht. Ich glaube, es ist halt nicht das, was wir uns vorstellen würden, was ein Vorbildathlet vielleicht macht, der anderen POC-Kindern ein Vorbild im Sport sein soll. Aber ich glaube, was Yuna vor allem will, ist, dass er da ist als Sportler, dass er erfolgreich ist als Sportler, dass er der erfolgreiche POC-Eishockeyspieler ist, der ihnen zeigt, ihr könnt auch sowas erreichen. Und dafür muss man vielleicht die besonderen Challenges gar nicht unbedingt thematisieren, um diese Art von Vorbild sozusagen zu sein. Also so ein reiner, wirklich ganz reiner Repräsentationsaspekt, ohne alles, was da noch an einem langen Schwanz von unterschiedlichen Behandlungen dranhängt. Aber auch das können wir natürlich nicht wissen, ist was wir interpretieren aus dem, was wir bisher gehört haben von den beiden. Ja, dann kommen wir doch mal zu unserem anderen Menschen im Raum hier oder dem einzigen Menschen im Raum eigentlich, denn die Kamera dreht sich und wir haben es ja schon gesagt, wir sehen jetzt, dass es Ilja ist, der dort in einem mal wieder Hotelzimmer auf seinem Bett liegt, diesmal unter der Decke, also er hat sich so zugedeckt, ich glaube ehrlich gesagt, das ist nur so die Überdecke, unter der er liegt und nicht unbedingt die Bettdecke. Es hängt auch wieder ein schönes Bild in der linken Ecke hinter diesem riesigen Kopfteil vor so einer Naturfaserwand. Und dieses Bild ist aber, also bei allem, was wir bis jetzt interpretiert haben, in die Kunst, die so zu sehen war, in dieses Bild, also ich würde behaupten, kann man nichts reininterpretieren. Das ist einfach wirklich so die Kunst, die man irgendwie als Kunstdruck für 7,99 Euro irgendwo im Supermarkt kaufen kann und wo dieses Hotel wahrscheinlich 70 Varianten von bestellt hat, um in jedes Hotelzimmer das gleiche Bild reinzuhängen.
Bei dem Bild gebe ich auch auf, was rein zu interpretieren zu wollen, ehrlich gesagt. Na, ich habe natürlich die Google-Bilder-Rückwärtssuche angeschmissen, aber es war nicht befriedigend, was bei rauskam. Deshalb, nee. Aber man sieht auch tatsächlich die Lampe, von der Nele vorhin gesprochen hat, dass man sie auf dem Bildschirm sieht. Und die finde ich eigentlich noch ganz schön, die jetzt so schöne türkise Ränder oben. Aber daher ist auch klar, wo dieses Viereck kommt, eben von diesem runden Lampenschirm.
Genau. Ja, und Ilja ist, jedes Mal, wenn ich jetzt hier diese Szene gerade nebenbei mir noch angucke und wie ich zu dem Moment komme, wo Ilja zu sehen ist und wirklich wie, ein bisschen wie so ein kleines beleidigtes Kind auf dem Bett liegt, wie er so seine Fernbedienung so auf seinen Schoß donnert und so auch so seine Lippen schürzt, wie so jemand, der so so ein Laut eigentlich dabei macht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So richtig so voll in den Beleidigt-Modus rein. Finde ich extrem cute, muss ich zugeben, wenn jemand so beleidigt ist.
So ein bisschen so pouting, kindermäßig. So wirklich, ja. So, es fehlt eigentlich nur, dass er mit dem Fuß auf den Boden aufstampft.
Ich wollte auch noch mal ergänzen, ich hatte es zwar vorhin schon gesagt mit der Spiegelszene, aber es ist auch noch wichtig zu sagen, dass wir wirklich ja genau die gleiche Situation haben mit dem so, wir sehen zuerst nur das Video und wir wissen nicht so genau, wer es anguckt, aber wir können erahnen, wer es ist. Das finde ich schon sehr tricky auch so gemacht. Und beides mal natürlich auch sehr präsent, das MLH-Logo im Bildrahmen, das fand ich irgendwie noch witzig. Aber ich eben auch so dieses Habit von wirklich, wir sehen sehr lange nicht, wer eigentlich das Video guckt und dann dreht sich schnell und wir sehen plötzlich, der Raum eröffnet sich wieder. Und ich glaube, beides Mal auch tatsächlich so, dass die Kamera dann wieder näher an die Person auch ranfährt.
Ja, wir hören im Hintergrund ja auch noch, während das Interview beginnt, ein Stück vom Original Score, nämlich Face/Off, also Face-Off, was auch schon wieder eher so ein, anders als die anderen Stücke davor oder vor allem Meld, was wir sehr intensiv besprochen haben, wieder mehr so in diese Techno-Electronic-EDM-Richtung geht.
Genau. Also ne, das heißt natürlich Face-Off, weil wir das Face-Off am Face-Off-Punkt eben hatten, aber weil der Face-Off vielleicht auch so ein bisschen weitergeht jetzt eben über die Interviews.
Ja, also wir haben das so so en passant in so besprochen, was Ilja so sagt auf Englisch, aber er spricht ja nicht Englisch, er spricht ja quasi mit sich selbst Russisch.
Das stimmt natürlich. Also mit sich selbst spricht er Russisch, wir kriegen englische Untertitel und er spricht darüber, dass in fucking French geredet wird. Also es ist hier ein absoluter Sprachenmeld, den wir erleben.
Ja, und was ich da irgendwie in dieser Szene auch irgendwie noch ganz süß finde, um auch diese Ilja ist irgendwie so wütend und weiß nicht so richtig, was er macht, so er beendet seinen, ist ja kein innerer Monolog, seinen äußeren Monolog mit in fucking French, macht den Fernseher aus und schmeißt so die Fernbedienung so richtig aufs Bett, so, ach, schön.
Ja.
Das fucking French hört sich auch voll geil an auf Russisch, muss man auch sagen.
Fucking Franzosk, irgendwie so.
Ich kann leider kein Russisch, leider, aber dieses Franzosk.
Eine geile Sprache. Ja, ja. Und es ist ja auch ganz interessant, dass wir ihn jetzt hier auf so eine ich würde fast sagen, ironische Art wütend erleben und so eine inszenierte Art wütend erleben. Und dann die letzten 10 Sekunden dieser Minute schalten wir oder springen wir mal wieder mit einem dieser Jump Cuts, wo wir kurz nicht sehen, was dazwischen passiert, bleiben aber in dem Hotelzimmer und springen jetzt in ein weiteres Telefonat von Ilja mit seinem Bruder. Und da erleben wir halt eine ganz andere Art von wütend. Ja, das ist jetzt nicht mehr dieses Beleidigte, dieses bisschen Spielerische, dieses.
Naja, das wütend davor ist ja, also Ilja hat ja offensichtlich verloren. Ich erinnere nochmal an den Gesamtscore, den Nele vorhin aufgetan hat mit dem 2-2. Und ich glaube schon, dass er richtig pisst
ja,
ist, dass er verloren
trotzdem,
hat.
Ja, aber trotzdem, trotzdem ist die Körpersprache jetzt im Telefonat mit Alexei halt komplett anders, weil es eine ganz andere Art von Wut ist oder von, es ist ja nicht nur Wut, das ist ja, wir haben es ja schon beim letzten Mal auch besprochen, so eine Mischung aus Angst und Wut und wie geht diese Situation, also wie kann man eine Lösung für diese Situation finden, die es gerade gibt zwischen den beiden. Aber es ist ein komplett anderer Mensch, der plötzlich vor uns steht. Das wollte ich nur quasi einmal hervorheben. Voll.
Ja, er steht ja dann auch, ne? Also wir haben ihn ja eben so sitzend gesehen und dann er steht so im Dunkeln, geht einen Schritt nach vorne und wir sehen den Fernseher, den er vorhin ausgemacht hat, der sich in seinem Gesicht wieder reflektiert und dadurch sein Gesicht halt auch wieder aufhält. Das ist, und dann geht es halt in diesem Gespräch um was sonst, um Geld. Und das ist halt schon wieder so, ja, keine ich will das Wort Spiegel nicht sagen, aber das ist nochmal so eine, so eine Szene, die wir ja quasi eigentlich schon kennen, auch aus dieser Folge.
Sie telefonieren auch immer aus den gleichen Räumen miteinander, fast. Also so, ja, er ist jetzt nicht genau im gleichen Hotelzimmer, aber sonst kommen wir auch später nochmal dazu, wo Alexei her telefoniert. Und ich finde auch krass in dem Kontrast hier eben Ilja komplett im Dunkeln und diesmal Alexei komplett im Licht. So, also so hell-dunkel, irgendwie wird da schon auch wieder damit gespielt.
Ja, ich glaube, hier an der Stelle haben sie die Zeitdifferenz beachtet.
Ah, was du letztes Mal kritisiert hast.
Ja, letztes Mal war falsch.
Letztes Mal hatten wir, in dieser Telefonszene hatten wir über Silvester gesprochen und da waren wir uns nicht so sicher, in welcher Zeitzone Alexei sich vom Licht, von der Lichtstimmung her befindet. Aber hier passt es jetzt wirklich, wenn Ilja gerade in Montreal noch in einem Hotelzimmer ist, dass quasi bei, wenn wir den Schnitt dann zu Alexei machen, dass er dann quasi wirklich hell angeleuchtet ist. Weil es sind um und bei 8 bis 9 Stunden Zeitdifferenz zwischen Montreal und Moskau, je nachdem, ob Sommer oder nicht.
Und ich finde auch, also die Tonalität des Gesprächs ist wieder sehr ähnlich wie davor auch. Also auch so auf die Fragen von Ilja, eben wofür er das Geld denn jetzt braucht, antwortet Alexei auch nicht so richtig ernst, sondern sagt eher so for fuck you und ist auch wieder sehr beleidigend.
Ja.
Wobei ich dazu auch nochmal sagen muss, danke an die Kommentare zu der letzten Folge, wo wir das besprochen haben, weil ich weiß leider nicht mehr von wem, sorry, aber wir wurden auf jeden Fall educated, dass das schon auch so eine sehr osteuropäische Art ist zu kommunizieren, wenn man sich beleidigen möchte oder aber auch halt eben so von der Tonalität her eben schon eine Art ist, sich zu unterhalten, die der Zeit auch so ein bisschen entspricht und die auch dem entspricht, wenn man sich gegenseitig so ein bisschen abfacken will. Vielleicht ist es so am besten erklärt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gesagt. Aber fand ich irgendwie spannend, dass diese Dynamik wohl doch auch sehr authentisch rüberkommt und sehr authentisch geschrieben ist.
Ja, als allerletzte Info aus der Minute nehmen wir noch mit, dass wir im Hintergrund bei Alexei ein weinendes Baby hören. Und dass das ja vielleicht auch was mit seiner Situation zu tun haben kann. Aber was genau das ist, besprechen wir dann, glaube ich, in der nächsten Minute, wenn wir in dieses Gespräch noch ein bisschen genauer reingehen. See you next episode.
See you.
Tschüss.
Meet Us at the Cottage ist ein Podcast von Becky, Tami und Nele, in dem wir die Serie Heated Rivalry minutenweise analysieren. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, im Internet unter heatedrivalrypod.de oder auf Instagram @heatedrivalry.pod. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und eure Meinung. Und wenn ihr als Gast mit uns über die Serie im Podcast sprechen wollt, dann schreibt uns eine DM bei Instagram.
I was gonna ask you, Holunder, will you come to my cottage this summer?